Create and Design Yourself, der Podcast von und mit Yvonne Kania. Wie gelingt ein erfülltes, erfolgreiches und sinnstiftendes Berufsleben im agilen und digitalen Zeitalter? Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich habe Thea Feuerstein zu Gast. Wir haben uns beim Panda Automotive at Porsche im April 2018 in Stuttgart kennengelernt. Ich habe dort einen sogenannten Exchange Roundtable zu dem Thema als Frau führen in der Automobilbranche geleitet. Ganz kurz dazu, was ist Panda? Panda ist eine Organisation, deren Mission es ist, 50% der Frauen in die Chefetagen zu bringen. Panda bringt ambitionierte und fähige Frauen zusammen, die sich persönlich und beruflich weiterentwickeln wollen. Und Panda hilft auch Unternehmen, Frauen für Führungsrollen zu vernetzen. Am Ende des Podcasts werden Thea und ich drei Themengebiete besprochen haben. Das erste ist die Bedeutung und der Umgang mit dem Digitalen selbst und welche Rolle die sozialen Medien spielen. Das zweite Thema ist, wie kann Netzwerken gelingen? Und das dritte ist die Digitalisierung in der Automobilbranche. Hallo Thea, schön, dass du da bist.
Hallo Yvonne, es freut mich, hier zu sein.
Thea, wer bist du? Was machst du?
Ja, mein Name ist Thea Feuerstein, ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite als strategische Einkäuferin im Motorsport, eben in der Automobilbranche. Von meinem Werdegang, ich bin ausgebildete Mechatronikerin und auch Wirtschaftsingenieurin. Also mein Fokus war schon immer im technischen Bereich.
Thea, du hast gesagt, die Bedeutung und der Umgang mit dem Digitalen selbst ist sozusagen in einem unserer Vorgespräche, haben wir das besprochen, ist eine Notwendigkeit. Welche Bedeutung hat das Digitale selbst für dich und wie viel selbst hast du?
Ja, die Bedeutung. Was ist das Digitale selbst überhaupt? Ne, man kann es umreißen. Für mich, wenn ich meinen Namen in Google eingebe, die Suchergebnisse sind bereits mein digitales Selbst, aber natürlich auch mein Facebook-Account. Meine LinkedIn-Seite oder auch mein Xing-Profil sind für mich Teile von meinem digitalen Selbst bis hin zu dem Profilbild bei WhatsApp. Das ist für mich alles das digitale Selbst und deswegen, ja, ich habe mehrere digitale Selbst und mir ist es da wichtig, dass die zueinander stimmig sind und letzten Endes in der heutigen Welt auf die Arbeitswelt bezogen, ist das digitale Selbst für mich meine Visitenkarte, meine digitale Visitenkarte.
Habe ich verstanden. Ich kenne ja nun auch deine Profile. Und mir ist aufgefallen, dass du in der Regel Fotos benutzt oder zeigst, die ganz eindeutig sozusagen einen gewissen Business-Kontext abbilden. Ist das für dich wichtig? Also ich kenne auch Profilbilder, da werden Leute gezeigt, die gerade beim Wandern sind oder bei anderen Tätigkeiten. Nur bei dir sticht es eindeutig hervor. Es ist eine stringente Professionalisierungslinie zu sehen. Ist dir das so wichtig oder was ist dir wichtig sozusagen in der digitalen Selbstdarstellung?
Ja, für mich ist das Digitale selbst, so wie du das sagst, der gute erste Eindruck, weil das ist meine Möglichkeit, die ich habe, wenn man mich im Netz findet, ist das der erste Eindruck von mir und eben auch auf die Arbeitswelt bezogen ist es mir wichtig, dass der erste Eindruck gut und auch stimmig ist. Wenn ich jetzt mal in Richtung Facebook gehe oder auch, ja, ich meine bei Facebook, wenn ich da bleibe, eher in den sozialen Medien im privaten Bereich, gibt es von mir natürlich auch andere Bilder, aber es ist natürlich die Frage, wem ich die zeigen möchte. Ja, ich meine, ich kann so viele Bilder haben, wie ich möchte, aber es ist für mich immer die Frage, wenn ich jetzt ein Fotoalbum hätte, ein analoges, welche Bilder würde ich wem zeigen wollen. Und das ist immer so die Fragestellung, mit der ich rangehe, wenn ich ein Foto oder ein Bild oder einen Beitrag mache. Für wen ist es? Wer liest es? Und was für eine Botschaft möchte ich damit rüberbringen.
Okay, das heißt, du machst dir auf jeden Fall Gedanken darüber, was und wo du etwas präsentierst oder veröffentlichst.
Ja, also ich glaube, ganz einfach gesprochen, es wäre komisch, wenn ich Bilder von Partys auf meinem Xing- und LinkedIn-Profil hätte. Es wäre aber genauso komisch auch, wenn mein Facebook-Account für meine Freunde so gestaltet wäre wie mein Xing-Account. Das wäre auch komisch. Es wäre in beiden Fällen nicht stimmig. Das eine und das andere ist das andere. Also privat und die Berufswelt.
Okay, habe ich verstanden. Frage, du bist eine Vertreterin aufgrund deines Alters der sogenannten Generation Y.
Ja.
So, was bedeutet für dich die Transformation? Das ist ja etwas, was im Moment tatsächlich ja die komplette Wirtschaft, auch gerade die Automobilbranche oder unsere Automobilindustrie sehr, sehr beschäftigt. Was verbindest du mit Transformation und ist die für dich sozusagen auch sehr bedeutend?
Ja, ich kenne die Transformation. Ja, ich meine, es gibt ja die digitale und die agile. Wenn ich jetzt, ich sag mal, in Richtung digitale Transformation gehe, dann ist das für mich zu einem großen Stück die Normalität. Meine Generation ist damit aufgewachsen. Als ich ein kleines Kind war, hatten wir ein Telefon mit Wählscheibe, dann gab es das Tastentelefon, dann kam irgendwann, als ich in der Grundschule war, das schnurlose Telefon. Als ich auf dem Gymnasium war, kam dann das erste Handy mit Snake drauf und man konnte SMS schreiben, nicht mehr nur telefonieren. Mittlerweile sind wir beim Smartphone und der Smartwatch. Das ist alles garantiert Transformation, aber es ist für mich Normalität, weil ich quasi damit aufgewachsen bin.
Okay, das heißt, der digitale Wandel ist letztendlich etwas, was für dich überhaupt nicht mehr in Frage gestellt ist oder wird, sondern es ist etwas, was für dich in deinen Alltag gehört.
Es gehört dazu. Also ich meine, letzten Endes, was heißt der digitale Wandel? Es ist ja ganz oft so, dass der digitale Wandel ist, ich habe einen analogen Prozess und den kann ich jetzt auf einmal digitalisieren, was mir in vielen Fällen oft das Papier erspart. Ich habe es digital, ich habe es überall dabei. Mehr ist es dann manchmal auch gar nicht.
Thea, du hast die Begriffe analog und digital häufiger gegenübergestellt.
Ja.
Hast du ein Beispiel dafür?
Ja, klar. Analog und digital, ich meine, im Optimalfall ist es, wenn ich etwas digitalisiere, ist es eine Vereinfachung für den Endnutzer. Ich möchte ja etwas einfacher, schneller, besser erreichbar machen. Und wenn das nicht einfach ist, würde ich es nicht annehmen. Das ist für mich diese Digitalisierung in dem Punkt, wenn ich analog und digital so abgrenze. Gutes Beispiel für mich wäre jetzt der klassische Urlaubsantrag, ja, wenn ich arbeite und ich habe 30 Tage Urlaub im Jahr und ich muss es ja irgendwo abstimmen mit meinem Vorgesetzten und mit meiner Vorgesetzten und auch mit dem Team. Wenn ich jetzt in einem kleinen Unternehmen arbeite, dann reicht es wahrscheinlich, wenn die Vorgesetzte eine Excel hat und ich sage, hey, ich hätte gern hier und hier ein paar Tage Urlaub, passt es. Dann reicht ein Blick in die Excel und vielleicht eine kurze Abstimmung mit dem Kollegen oder der Kollegin, dass eine Vertretung da ist. Und das war's, ja, das ist diese einfache Excel. Wenn ich jetzt in einem großen Unternehmen reingehe, da sind natürlich die Prozesse schon ein bisschen anders, dann müssen da vielleicht auch Genehmigungsschritte der Teamleiter, die Teamleiterin muss drauf gucken, die Abteilungsleiterin muss drauf gucken, noch unterschreiben, ja. Wie kann ich das analog haben? Wie war das in der Vergangenheit in vielen Unternehmen so? Es gab Urlaubsanträge, die ich ausgefüllt habe mit Durchdruck, dass ich gesagt habe, ich bin von da und da weg. Und dann gab man das der Sekretärin. Die Sekretärin hat das der Unterschrift hier vorgelegt, da vorgelegt. Letzten Endes ist ein Urlaubsantrag ein Genehmigungsprozess. Wie kann ich das jetzt digitalisieren? Ja, indem ich einfach eine Benutzermaske habe, in der ich diesen Urlaubsantrag reinschreibe, losschicke. Es geht in die nächste Genehmigungsstufe. Der Vorgesetzte, die Vorgesetzte sagt einen Haken dran, ja passt. Hat vielleicht noch eine Rückfrage, gibt dann ein Kommentarfeld ein. Und so wird auch der Urlaub genehmigt. Ja, also von analog auf Zettel zu digital Ich mache es am PC.
Okay, ja, danke. Ich komme nochmal zurück zu Panda. Panda organisiert Events. Panda als Organisation hat allerdings auch eine sehr digitale Plattform im Hintergrund. Ja. Es gibt dementsprechend Plattformen, in denen wir uns sozusagen auch vernetzen können. Du hast mir mal gesagt, du bist auch Netzwerkerin. Beschreib das etwas mehr.
Ja, Netzwerkerin, was die Frage voran, was ist denn überhaupt ein Netzwerk? Also ich kann Netzwerk, ich habe da keine genaue Vorstellung, mein Netzwerk sind x Personen oder so. Für mich ist ein Netzwerk etwas sehr Agiles. Es kann sein, dass jemand aus meinem Netzwerk Hilfe braucht und mich fragt und ich kann helfen. Oder dass ich ein Netzwerk habe, wo ich weiß, wenn ich eine Frage habe, dann kann ich das kann ich da meine Frage stellen. Jetzt bezogen auf analog und digital. Mein Netzwerk, gerade in Bezug auf Panda, ist natürlich sehr digital, weil Panda ist über Facebook, über die Panda Registry auch, sind wir alle miteinander vernetzt und tauschen uns auch aus.
Okay, nun ist die Verführung ja sehr groß. Wir haben viele soziale Medien, du hast es vorhin schon angeschnitten. Du hast ein Profil bei Facebook, du hast ein Profil bei LinkedIn, auf Sync. Nun gibt es da ja durchaus graduelle Unterschiede. Und die Verführung, was ich eben schon meinte, ist ja sehr groß, dass man sich da auch verläuft. Die Frage ist, wie groß ist dein Netzwerk? Du hast gesagt, das ist auch etwas, was sich sozusagen ja auch ergibt. Nur ist ja unsere Kapazität, unsere Zeit auch begrenzt. Der Tag hat 24 Stunden. Die Verführung in vielen Netzwerken zu sein und dementsprechend via Smartphone zu allem und jedem einen Kommentar abzugeben und sich zu vernetzen, ist natürlich auch groß. Gibt es da für dich in irgendeiner Weise trotz alledem hinter deinen Profilen auch einen Rahmen, eine Struktur, wie du mit den Netzwerken umgehst und in wie vielen Netzwerken du bist?
Ja, also ich meine, Netzwerken, ne, ist ein riesiger Themenbegriff. Prinzipiell ist das ist so viel, also es gibt, mein Empfinden, wahnsinnig viele Netzwerke, aber es ist eigentlich auch was total Schönes, auch gerade in Bezug auf die digitale Welt. Es gibt eigentlich wahrscheinlich zu jedem Themengebiet auf der Welt, kann ich recht schnell über das Internet ein Netzwerk zusammenführen. Ja, ich kann mich über alle möglichen Themen austauschen. Was mir bei diesem Netzwerkgedanken wichtig ist, meine Zeit ist begrenzt. Ich habe tatsächlich nur 24 Stunden am Tag und die kann ich nicht komplett nur mit Netzwerken verbringen. Ich muss auch noch ein bisschen schlafen zum Beispiel. Deswegen ist für mich selbst, habe ich die Entscheidung getroffen, es ist mir wichtig, dass ich drei Netzwerke habe, bei denen ich auch gezielt arbeite und auch schaue, dass ich da etwas voranbringe oder auch wirklich darauf achte, dass da eine gute Vernetzung stattfindet, dass ich sag mal, am Ball bleibe, schaue, was ist los, was gibt's Neues. Weil letzten Endes, wenn ich könnte bestimmt in 100 Netzwerken ohne Probleme sein. Ich bin mir sicher, es gibt auch sicher 100 Netzwerke allein für die Arbeitswelt. Aber wenn ich 100 Netzwerke habe und quasi da immer reinschauen muss, um auf dem aktuellen Stand zu sein, dann würde mich persönlich das überlasten. Ich würde auch den Überblick verlieren. Ich würde mich wahrscheinlich verzetteln und würde dadurch wieder etwas verpassen. Deswegen sage ich, okay, kann nicht alles sehen, aber ich glaube, dieses und jenes Netzwerk, so etwa wie Panda, die sind sehr wichtig, die tun mir gut, die bringen mich weiter. Deswegen schaue ich, was gibt es da und nehme da auch die Möglichkeiten wahr.
Okay, danke. Das heißt, du triffst für dich eine ganz bewusste Auswahl an Netzwerken,
ja.
An denen du teilnimmst, in denen du dich auch einbringst und in denen du auch natürlich was zurückbekommst. Ist das richtig?
Genau.
Okay, gut, nun haben wir uns ja über das Panda-Netzwerk auch kennengelernt. Ja. Ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Und jetzt sitzen wir hier natürlich sogenanntes Face-to-Face-Gespräch. Eine Frage noch zu dem Netzwerken, bevor wir zu dem dritten Teil kommen. Nun ersetzt für mich das digitale Netzwerken nicht die persönliche Beziehung. Wie geht dir das? Also wie baust du über digitale Netzwerken auch dein persönliches Netzwerk auf, in dem du natürlich auch Treffen organisierst? Oder ist das für dich überhaupt gar kein Punkt? Ist das auch etwas, was sich einfach so ergibt?
Ich glaube, es spielt zusammen. Ich würde, wenn ich jetzt mal so nachdenke, ohne das digitale Netzwerk würden wir beide uns nicht kennen. Und ich weiß auch ganz genau von anderen Frauen und Männern, die ich ohne diese digitalen Netzwerke niemals kennengelernt hätte und dann auch vielleicht über dieses digitale Netzwerk gesagt hätte, Mensch, mit diesen Menschen, ich glaube, mit dem muss ich mich mal unterhalten tatsächlich und den auch vielleicht oder die auch einfach mal anschreiben. Bei uns beiden war das Glück, der Luxus, dass Panda eben diese großen Contests organisiert und wir beide vor Ort waren. Das war ein relativ, leichter Schritt. Wir haben uns da kennengelernt, wir haben uns unterhalten und haben gemerkt, hey, wir können was zusammen machen. Wir haben da eine gemeinsame Basis, ja, das habe ich natürlich, wenn ich jetzt rein in der digitalen Ebene bin, ist es wahrscheinlich nicht so häufig. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich auch im analogen Leben dann auch trifft.
Okay. Ich komme zu dem dritten Punkt, die Digitalisierung in der Automobilbranche. Nun hatten wir tatsächlich den Luxus, dass wir uns bei Panda Automotive at Porsche kennengelernt haben. Ein Contest, der bis zu 100 Frauen zusammengebracht haben, die in irgendeiner Weise in der Automobilbranche arbeiten. Frauen sind sozusagen rein von der Prozentsatzzahl her in der Automobilbranche noch lange nicht so weit, wie es der Männeranteil ist. Ja. Nun bewegst du dich und ich ja auch in der Automobilbranche. Wie nimmst du die Digitalisierung wahr in der Automobilbranche oder auch die Diskussionen um die Digitalisierung in der Automobilbranche?
Ja, ich glaube, in der Automobilbranche dieses Thema Digitalisierung, das ist ein Schlagwort für ganz vieles. Wenn ich Digitalisierung sage, dann schwingt da auch immer so ein bisschen die Innovation mit und schwingt natürlich auch immer ein bisschen, ich sag mal, der Blick Digitalisierung, da schwingt auch immer ein bisschen mit, wie bleibt ein Unternehmen wettbewerbsfähig, zukunftsfähig, wie wird es nicht abgehängt. Ich meine, Digitalisierung an und für sich ist wirklich aus meiner Sicht, ich habe einen analogen Prozess und digitalisiert ihn wie eben einen Urlaubsantrag, aber das ist natürlich in der Automobilindustrie viel mehr. Da geht es darum, dass mein Auto, dass ich darüber E-Mails schreiben kann, dass ich Google Maps bereits integriert habe im Auto auf dem Bildschirm, dass ich Apps in meinem Auto laden kann für das, wie finde ich einen Parkplatz, bis eben hin zu, wo gibt es das nächste gute Kaffee, ja. Das ist natürlich auch Digitalisierung. Es ist ein sehr großes Themenfeld.
Okay. Thea, wir arbeiten beide in der Automobilbranche. Die Automobilbranche, zumindest ist das meine Wahrnehmung, wenn ich Podcasts höre, Berichte lese oder auch Zeitungsartikel lese, das ist eine Branche, die sehr hinterfragt wird, sehr kritisch beäugt wird, immer den Vergleich sozusagen gewinnen oder halten muss mit dem Silicon Valley. Dass es dort im Silicon Valley gibt es mehr Innovationen, es ist wesentlich mehr digitalisiert. Es scheint wie so ein Wettrennen, dass die Automobilindustrie immer hinterherhängt. Ist das auch deine Wahrnehmung? Und ist es auch tatsächlich so einfach, es so zu beschreiben?
Ja, also so der Tenor, wenn man so die Medienlandschaft sich der letzten 2-3 Jahre sich anschaut, ist es schon so, ne? Man bekommt das Gefühl, die deutsche Automobilindustrie ist nicht innovativ genug und überhaupt so ein bisschen überholt, aber so sehe ich das gar nicht und ich denke, es zeigt sich auch aktuell. Ich meine, warum ist es so? Ja, die Automobilbranche, die klassische, ist sehr prozessgetrieben, weil natürlich so ein Auto ein hochkomplexes Produkt ist, nicht nur im Zusammenbau, sondern auch, wenn ich jetzt mal als Einkäuferin daran denke, wie viele Kaufteile verbaut sind und hinter jedem Kaufteil steckt ein Lieferant oder auch ein Werk, das auch sehr komplexe Prozesse hat, weil ich natürlich nicht nur 5 Stück von irgendwas produziere, sondern Millionen über ein Jahr, über mehrere Jahre und da auch mit einer Planung, dass ich den SOP, also die Start of Production im Jahr 2015 habe, eine Grobplanung habe, wie viel wird verkauft bis EOP, End of Production in 2020. Ja, das ist jetzt nicht so, dass man das mal eben schnell kurz planen kann. Da stecken viele Prozesse dahinter und ich glaube, da ist die deutsche Automobilindustrie auch sehr stark darin. Das hat uns über Jahre auch diesen Wettbewerbsvorteil gebracht. Was ich wahrnehme, ist so ein bisschen, deutsche Automobilindustrie, sei innovativer, du bist nicht innovativ genug. Ja, kann sein. Aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht, die ganze Automobilindustrie radikal innovativ zu machen. Es bringt nichts in einem Unternehmen, den Menschen, die eben diese Prozesse verfeinern und da auch diese Expertise drin haben, denen zu sagen, ihr müsst jetzt radikale Innovationen hervorbringen. Ich glaube, das ist der falsche Schritt. Zum einen, weil man damit, glaube ich, auch überfordern kann und zum anderen, weil das vielleicht der oder diejenige auch gar nicht möchte, das nicht seine Stärke ist. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass man eben diese radikale Innovation in Unternehmen integriert in Form von Abteilungen oder Arbeitsbereichen, die dann wirklich sagen, wir befassen uns mit neuen Themen, wir überlegen uns da erste Lösungsansätze, wie könnte denn die Antwort auf ein Problem aussehen, weil eine radikale Innovation ist immer eine noch nie dagewesene Antwort auf ein Problem, was bisher nicht zufriedenstellend zu lösen war. Und dafür brauche ich aus meiner Sicht ein anderes Team als das Team, was die Prozesse verfeinert und verbessert. Was aber absolut wichtig ist, ist, dass dieses Team, was die radikale Innovation macht und die Menschen, die in dieser Prozesswelt arbeiten, dass die miteinander sich nicht nur verknüpfen und austauschen. Also es ist wichtig, dass da eine Brücke zwischen denen geschlagen wird. Die Brücke muss auch stark sein, also nicht nur so eine leichte Hängebrücke, sondern es muss eigentlich ein Datenhighway sein, weil ich muss wirklich die Innovation rüberbringen in die Prozesswelt, damit daraus ein fertiges Produkt wird, was erfolgreich gebaut werden kann und dann auch funktioniert. Und da ist eigentlich der gegenseitige Respekt und das Verständnis wichtig auf der Seite von der radikalen Innovation. Ich muss wissen, dass ich diese Prozesswelt benötige, weil ich glaube, jemand, der eine radikale Innovation hervorbringt, ist nicht derjenige, der sich damit befasst, wie ich in Prozess X nochmal eine halbe Sekunde Taktzeit rausbringe, weil sonst schaffe ich das gar nicht in dem Jahr genug zu produzieren. Und auf der anderen Seite derjenige, der in dieser oder diejenige, die in der Prozesswelt ist, braucht die Akzeptanz und das Verständnis, dass vielleicht manchmal die Ideen aus der radikal innovativen Ecke etwas abstrakt und verrückt sind, aber dass vielleicht im Ansatz da wirklich ein absolut neues Produkt drin steckt, was einen Wettbewerbsvorteil für ein Unternehmen und die Überlebensfähigkeit für ein Unternehmen über Jahre sichert.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Das ist auch absolut meine Wahrnehmung und ganz ehrlich, die Einschätzung von meiner Seite aus, die Automobilindustrie zumindest hier in Deutschland ist wesentlich besser als die, wie sie momentan beschrieben wird.
Ja.
Aktuell ist es ja auch noch so, dass die ganzen Verkaufszahlen, also wenn wir uns die Autoverkäufe ansehen, dann mischen die deutschen Automobilhersteller ja ganz oben mit. Das ist auch deine Wahrnehmung, nehme ich an. Wird es so bleiben?
Ich hoffe doch. Also ich sehe es nicht so kritisch, weil ich glaube, die deutsche Automobilindustrie hat verstanden, okay, wir müssen was tun und die machen jetzt auch was. Und ich glaube, das sind große Schritte. Es ist aber natürlich nicht so, dass ich da mit dem Finger schnips und jetzt kommt sofort ein neues Auto raus. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Und das ist auch so mein Eindruck, dass man sich da eben Gedanken macht und eben nicht das erst beste Produkt dann raushaut, sondern dass man wirklich sagt, wie kann ich das Produkt nachhaltig gestalten, ja, dass es auch wirklich einen Mehrwert für den Kunden hat.
Ja, verstehe. Noch ein, zwei Fragen an dich, Thea, bis wir dann zum Schluss kommen. Gibt es für dich das digitalste Auto momentan?
Das digitalste Auto. Das digitalste Auto ist wahrscheinlich das Auto, was noch nicht gebaut wurde und nur digital am PC zu haben ist.
Eine sogenannte Simulation wäre das dann.
Genau. Was bestimmt irgendwelche Features hat, die sich heute noch niemand vorstellen kann. Ja, für mich das digitalste Auto ist, wenn ich die aktuellen Trends mir so anschaue, das Auto, was als erstes komplett autonom fahren wird.
Okay, darauf warten wir noch. Zumindest die Ansätze sind auf jeden Fall da. Fährst du privat ein Auto?
Ja, ich fahre ein Auto.
Du liebst wahrscheinlich Autos, sonst würdest du wahrscheinlich nicht in der Automobilbranche arbeiten.
Das ist absolut richtig, ja.
Die Zukunft der Digitalisierung ist für dich, vervollständige den Satz.
Die Zukunft der Digitalisierung für mich in der Automobilbranche vielleicht oder auch für mich ist es das Akzeptieren, dass die Welt im Wandel ist. Das war sie schon immer. Das wird sie auch immer bleiben. Das ist für aktuell vielleicht für manche ist der Eindruck, es ist etwas, es wird immer schneller, aber das glaube ich nicht. Ja, also das ist für mich das Nicht-Stehen-Bleiben.
Die Digitalisierung ist?
Die Digitalisierung ist für mich eine große Möglichkeit, auch, ich sag mal, ressourcenschonender zu arbeiten, eben nicht mehr alles irgendwo als Hardware vorliegen zu haben, auch von überall aus arbeiten zu können. Ich glaube, das ist in vielen Teilen, in Unternehmen, in vielen Berufen heute schon möglich und wird auch so gemacht. Also ist für mich die Digitalisierung auch ein Stück weit mehr Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit.
Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Thea.
Vielen Dank dir, Yvonne.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib agil, erfreue dich an dem Wandel und gestalte ihn mit. Ich freue mich über eine positive Bewertung und eine Empfehlung, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Informationen zu mir sind im Internet unter anderem auf meiner Webseite www.yvonne-kania.de zu finden.